Christiane Jacke ist heute bei uns zu Gast, genauso wie Carsten Wildberger, Sascha Lober und Frederik Schindler. Sie alle sind jetzt unsere Gäste. Einen schönen guten Abend, freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Willkommen zu unserer Sendung, in der wir heute gleich zu Beginn Christiane Jacke ganz herzlich begrüßen. Ich glaube zum allerersten Mal bei uns, Hauptstadtkorrespondentin beim Redaktionsnetzwerk Deutschland. Sehr gute Gesprächspartnerin eine Woche vor der Wahl in Sachsen-Anhalt, weil sie sehr nah dran ist an der Politik und offenbar auch sehr nah dran an unserer Sendung. Man muss vor allem, sagte sie neulich, bei CDU-Politikern sehr, sehr genau hinhören, wenn zum Beispiel Sven Schulze, der Spitzenkandidat der CDU in Sachsen-Anhalt, bei Lanz sagt, dass er nicht um die Stimmen der Linkspartei bitten werde, um sich notfalls wählen zu lassen, dann heißt das umgekehrt nicht, dass er nicht doch deren Stimmen in Kauf nehmen würde. Interessante These. Herzlich willkommen. Freue mich sehr. Ja, das ist genau der Moment, in dem Carsten Wildberger bereut, auf den letzten Metern doch noch in die CDU eingetreten zu sein. Ich glaube, vor 16 Monaten oder so. Denn jetzt muss er gleich irgendwie auf diese Frage nach der CDU und der Linkspartei antworten. Dabei ist er hier, um über KI zu sprechen. Genauer darüber, wie fundamental der Wandel sein wird, den wir in unserer Arbeitswelt sehen werden, ausgelöst durch KI. Hat im März, sehr interessant, bei den Kollegen der Osnabrücker Zeitung, glaube ich, war es, von einem bedingungslosen Grundeinkommen gesprochen. Das kann sich außer ihm in der CDU offenbar wirklich niemand vorstellen. Und es ist vermutlich kein Zufall, dass wir seitdem auch nie wieder was davon gehört haben. Dabei müssen wir darüber reden. Und auch das hat was mit KI zu tun. Und wir haben nicht vergessen, dass er hier in der Sendung beim letzten Besuch ein sehr konkretes Datum genannt hat. Den 2. Januar 2027. Da wird was Spektakuläres passieren. Die Frage ist, bleibt es dabei? Herzlich willkommen. Schön, dass Sie bei uns sind. Ja, Sascha Lober ist heute unser Gast, dessen Podcast, dessen Kolumnen man hören und lesen sollte, wenn man verstehen will, was da wirklich auf uns zukommt. Künstliche Intelligenz, sagt er, stellt fast alles, was wir bisher über Arbeit dachten, wirklich auf den Kopf. Und wenn wir als Staat noch einigermaßen handlungsfähig sein wollen, sagt er, dann werden wir darüber nachdenken müssen, beispielsweise unsere Sozialsysteme ganz anders zu finanzieren als bisher. Woran denkt er da? Werden in Zukunft auch Roboter Sozialabgaben bezahlen? Und was passiert mit dem deutschen Wohlstand, wenn wir das Rennen um KI nicht endlich wirklich angehen? Sascha Lobo sagt, den wird es dann so nicht mehr geben. Herzlich willkommen. Ja, und wir wollen im zweiten Teil der Sendung mit Frederik Schindler sprechen, der Woche für Woche in seinem Podcast über das Innenleben der AfD berichtet. Und wenn einer wie er, der immer wieder mit besonderen Recherchen glänzt, beispielsweise über die Hintermänner von Ulrich Siegmund in Sachsen-Anhalt, sagt, ich kenne viele Programme der AfD, aber das in Sachsen-Anhalt ist definitiv das Radikalste, mit dem diese Partei jemals angetreten ist. Dann sollte man genau hinhören. Und auch wenn er über die Nachwuchsorganisation der Partei berichtet, die offenbar fast ausschließlich aus Männern besteht, so beschreibt er das, und sagt, es gibt bei diesen Jungen gar keine gemäßigten Kräfte mehr, das ist alles rechts außen, das ist wirklich radikal, dann sollte man das ernst nehmen. Herzlich willkommen, freue mich sehr. Schön, dass Sie alle hier bei uns zu Gast sind. Herr Wildberger, vielleicht die erste Frage an Sie. Heute ist jetzt offenbar final bestätigt worden, dass die Bombendrohne von Leipzig doch irgendwas mit Russland zu tun hat. Warum hat das so lange gedauert?
Also erstmal sind meine Ministerkollegen Alexander Dobrindt und Joe Wadephul heute vor die Presse getreten. Und das, was Sie dort heute gesagt haben auf dieser Pressekonferenz, ist das, was gilt. Ich kann über das, was dort jetzt gesagt wurde, nicht hinausgehen. Mhm. Ich möchte aber noch mal betonen, dass dieser gesamte Prozess von Leipzig sehr entschlossen und auch sehr besonnen gehandhabt wurde.
Ja, das Letzte würde ich unterschreiben.
Mhm. Nein, da passieren viele Dinge im Hintergrund. Und das muss man einordnen natürlich in eine Reihe von Entscheidungen, die der Bundesinnenminister seit langer Zeit trifft. Das fängt schon an mit dem Grenzschutz, Migrationswende, die eingeleitet ist, Stärkung der Sicherheitsbehörden Und natürlich auch im Nachrüsten der Technologie, die wir brauchen, um uns zu schützen. Das, was dort auf den Weg gebracht ist, auch in der Geschwindigkeit, mit der Entschlossenheit, das haben wir seit vielen, vielen Jahren so nicht mehr erlebt. Ich weiß, was im Hintergrund passiert. Und man muss
also natürlich hybride Kriegsführung?
Das gehört sicherlich dazu.
Ich frage das mal so ganz direkt. Sind wir in einer Art Krieg mit Russland?
Selbstverständlich ist eine andere Art der Kriegsführung, die vermeintlich unterschwellig läuft, aber trotzdem in ihrer Wirkungsweise sehr ausgeprägt ist, von Cyberattacken, von Desinformation, von Angriffen auf kritische Infrastrukturen, ist das eine moderne, neue Form der Kriegsführung. Darauf bereiten wir uns vor. Und ich kann allen Menschen nur versichern, dass hier mit Nachdruck, mit der Entschlossenheit gearbeitet wird. Und selbstverständlich ist es so, wenn man in sicherheitsrelevanten Fragen tätig ist, gebietet es das auch mit der notwendigen Sorgfalt in der Kommunikation zu tun. Und ich möchte auch betonen, dass der Bundeskanzler genau das beherzigt. Aber das ist ein hochrelevantes Thema für uns und hier wird hart dran gearbeitet.
Das betrifft dann offenbar auch Ihr Ministerium, Digitalministerium. Wenn wir über KI sprechen, diese Drohnen, inwieweit waren Sie da im engen Austausch mit jemandem wie Alexander Dobrindt?
Also grundsätzlich haben wir einen sehr, sehr engen Austausch. Sie können ja heute...
Ich meine, das in der konkreten Sache.
Dazu werde ich mich nicht äußern. Natürlich haben wir Gremien, in denen wir solche Dinge beraten. Die sind... selbstverständlich bleibt das auch intern. Ich kann aber, was ich sagen kann, ist, wenn Sie heute über diese moderne hybride Angriffsformen sprechen, über die wir ja gerade sprechen, dann ist natürlich Technologie, da ist Cybersicherheit immer ein Thema. Und wenn Sie heute Hardware-Drohnen haben, autonome Systeme, die selbstständig fliegen, sind das natürlich auch Techniken. In bestimmten Bereichen, und das ist auch richtig, haben wir eine ganz klare Zuständigkeit des Bundesinnenministeriums. Und wir kümmern uns um andere Sachverhalte. Aber der Austausch ist sehr eng und extremst konstruktiv.
Und bevor wir die Runde gleich aufmachen, wie gut sind wir wirklich vorbereitet auf das? Ich meine, das war ganz kurz vor einem Inferno, ne?
Wenn Sie sich das weltweit anschauen, muss sich jeder die Frage stellen, inwieweit ist er darauf vorbereitet? Wenn Sie sich anschauen, wie sich die Welt um uns herum in kürzester Zeit verändert hat, mit welchen Krisen wir es zu tun haben, von Sicherheitsfragen, von Krieg vor der Haustür, der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine, Handelskonflikte, geopolitische Konflikte, dass Technologie auch gegen uns eingesetzt werden kann, dann hat sich einfach alles verändert in kürzester Zeit. Wenn ich mir aber anschaue, und das kommt häufig in der aktuellen Debatte nicht so rüber, wenn ich mir aber anschaue, mit welcher Geschwindigkeit sich Deutschland gerade verändert und vorbereitet, dann muss ich sagen, passiert so viel wie lange nicht. Das ist jetzt ein Prozess. Wir müssen natürlich noch mehr tun, auch beschleunigen, aber es ist viel auf dem Weg.
Okay, es ist viel auf dem Weg. Das ist jetzt nicht die Antwort, die ich eigentlich haben wollte. Es gibt so eine andere schöne Floskel dafür, die heißt, ist im Zulauf, wird gerade hochgefahren, ist im Hochlauf, wird gerade skaliert. Nochmal die Frage, das war kurz vor Inferno und nochmal, ich mache da niemandem einen Vorwurf. Ich will nur sagen, sind wir vorbereitet auf eine Situation wie diese? Wenn das Ding explodiert wäre, hätte es ein Inferno am Flughafen Leipzig-Halle gegeben.
Selbstverständlich ist die Situation außerordentlich kritisch gewesen, dass wir gerade die Flughäfen auch in hoher Geschwindigkeit entsprechend technisch ausrüsten, ist auch klar.
Was machen wir denn da?
Drohnenabwehrsysteme beispielsweise.
Was für Abwehrsysteme sind das dann?
Das sind Techniken, die zumal einen detektieren, die natürlich auch Drohnen, die entsprechend fliegen, stören können.
Wir werden sowas in Zukunft sehen dann?
Wir sehen das an bestimmten Flughäfen. Ich kann jetzt hier nicht im Detail erklären, was dort passiert. Ich kann Ihnen aber versichern,
aber wann wir technisch... Würden Sie sind ja ein Mann, der sich immer traut, ein Datum zu nennen. Das mag ich an Ihnen. Ja. Ab wann werden wir in der Lage sein zu sagen, okay, pass auf, da gibt's diese Drohne, wir jammen die, wir wehren die ab, was auch immer wir damit tun. Das wird so nicht mehr passieren. Herr Lanz, wann sind wir technisch
soweit? Herr Lanz, ich werde immer Daten nennen in meinem eigenen Zuständigkeitsbereich. Und sehen Sie es mir bitte nach. Das gehört auch zur Professionalität, auch im Regierungsteam dazu. Ich beschränke mich auf das, was meine Ressortverantwortung ist, worüber ich sprechen kann und werde jetzt hier nicht über diese Grenze überschreiten. Was ich aber den Menschen auch in den Bildschirmen sagen kann, das wird mit Hochdruck, mit einer Ernsthaftigkeit aktuell betrieben. Und wir können auch, das muss man auch mal positiv sagen, glücklich sein, dass Bundesinnenminister mit dem gesamten Team, mit den nachgelagerten Behörden, inklusive unserem Bundeskanzler, bei dieser Thematik auch mit einer extremen Entschlossenheit vorangehen. Das ist ein Prozess der Geschwindigkeit. Und ich möchte auch noch mal betonen, wir in Deutschland Wir schlafen, wenn es um Technologie geht, auch was Sicherheit angeht. Wir haben ein BSI, was hochleistungsfähig ist, Sicherheitsinstitut in der Informationstechnik. Wir schlafen auch nicht auf dem Baum. Gleichzeitig müssen wir konstatieren, dass die Entwicklung, die technologische Entwicklung in einem atemberaubenden Tempo sich vollzieht. Das heißt, hier ist am Ende des Tages, kann man sich nie ganz sicher sein und man muss immer wieder aufholen. Aber wir haben uns da in einer Geschwindigkeit auf den Weg gemacht, dass ich zuversichtlich bin, dass wir besser werden. Ausschließen kann man das nie, dass etwas auch passiert.
Schau gerade zu Christiane Jacke. Das hat ja sozusagen eine politische und auch eine technologische Dimension, das Ganze. Frau Jacke, die politische Dimension, wie nehmen Sie das hinter den Kulissen wahr? Wie wird darüber geredet? Wie sicher sind wir denn wirklich? Wie sehr haben wir das im Griff? Wann? Hörte neulich von jemandem, der sagte, wir sind offenbar dabei, Laserabwehrsysteme zu entwickeln, die wohl schon in 3 bis 4 Monaten einsatzbereit sein sollen, um genau solche Drohnen abzuwehren. Denkbar?
Das ist jetzt eine komplexere Frage, wie weit wir da sind. Man muss natürlich sagen, in diesem Fall hat die Drohnenabwehr nicht besonders gut funktioniert, denn es war ein beherzter Busfahrer, der da eingegriffen hat. Darauf können wir uns natürlich nicht verlassen.
Und, ja, offenbar können wir uns auf Busfahrer verlassen. Das ist ja eine gute Nachricht, aber es sollte
noch andere
Instanzen geben, weil vielleicht ist der Busfahrer manchmal nicht da.
Vielleicht ist er beim nächsten Mal nicht dabei. Also bei der Drohnenabwehr muss man da sicher auch noch mehr tun. Da gibt es natürlich Systeme, aber die muss man natürlich auch irgendwie besser verknüpfen. Einen kurzen Gedanken hätte ich zu dieser politischen Komponente. Weil wenn man jetzt zurückdenkt, hat ja Friedrich Merz bei der Kabinettsklausur mit Blick auf die Drahtzieher gesagt, sie werden dafür bezahlen. Das fand ich eine ganz interessante Formulierung. Das war ja auch, klang so ein bisschen martialisch.
Also eine Drohung, ja.
Ja, schon. Also und hat natürlich auch so eine gewisse Fallhöhe geschaffen, weil man dachte, okay, was kommt da jetzt? Nun hat sich die Bundesregierung für eine relativ gemäßigte Reaktion, würde ich mal sagen, entschieden. Ein bisschen weniger als das, was diese Worte haben vermuten lassen.
Und nämlich, was machen wir da jetzt?
Ja.
Was ist die Strafe für die Russen?
Die kommen milde davon. Also es geht da zum Beispiel um die Schließung des Generalkonsulats in Bonn, Schließung des russischen Hauses und so weiter. Das sind so diplomatische Punkte, Einbestellung des Botschafters. Das sind so Dinge. Und einen interessanten Punkt hat der Außenminister genannt. Wir wollen stärker dran gehen an die Schattenflotte. Das ist ein interessanter Punkt. Da ist er leider sehr vage geblieben. Da muss man natürlich mal abwarten. Der Punkt ist allerdings, natürlich kann Deutschland auch gar nicht so viel machen alleine. Ne? Also da hatte die Bundesregierung wirklich begrenzte Möglichkeiten, die haben sie jetzt ausgeschöpft. Interessanter ist immer die Ebene Europa. Also wenn man wirklich gegen Russland vorgehen will, muss man die Ebene gehen und das gestaltet sich einfach schon seit längerem schwierig. Das sehen wir immer wieder, ne? Wenn Sanktionspakete vorbereitet werden. Und ein Punkt ist dann natürlich, dass man eigentlich mal rangehen müsste an die Sanktionsumgehung, also die Russland helfen, diese Sanktionen zu umgehen. Und dann ist man immer schnell bei China und traut sich dann nicht weiter.
Ich bin im Moment auch ganz schnell in Sachsen-Anhalt bei der AfD. Diese politische Dimension, Frederik Schiller, müssen wir gleich nochmal besprechen. Aber erst die technologische, Sascha Lobo. Was passiert da gerade? Wie schwer ist es, das überhaupt in den Griff zu kriegen? Wie kann sowas sein? Wie wird das gesteuert? Wer bringt das auf den Weg? Welche technischen Möglichkeiten gibt es, um sowas zu platzieren? Also so eine Drohne an so einem Flughafen. Ja, einfach.
Da gibt es eine etwas entmutigende Antwort drauf. In den Griff kriegen, in diesem klassischen Sinn, wird man das gar nicht. Es wird immer nur darum gehen, wie kann man die Wahrscheinlichkeit verringern, dass eine Katastrophe passiert, beziehungsweise dass ein Angriff erfolgreich ist. In diesem Fall möchte ich da nochmal präzisieren, hat der Busfahrer nicht die Drohne aufgefangen, sondern die Drohne hat einfach nicht funktioniert und er hat sie zufällig gefunden.
Ich fürchte, das ist Gott sei Dank nicht hochgegangen.
Zum Glück. Ja. Aber ich fürchte, das, was wir da erleben, und das ist jetzt der Anfang, ist, dass bestimmte digitale Tugenden, würde ich mal sagen, wenn man sie zivil einsetzt, inzwischen sehr stark auch in Kriegstechnologie Eingang finden. Und dazu gehört zum Beispiel, dass in der Ukraine inzwischen ein KI-Krieg entstanden ist, der sehr stark über Drohnen ausgefochten wird. Das ist nicht das Einzige, aber das ist das entscheidende Instrument. Und die sind deswegen so groß geworden, weil sie genau diese digitalen Tugenden übersetzt haben in Angriffskraft. Und das ist Skalierbarkeit, das ist eine Kostenreduktion und das ist Effizienz und Präzision. Das ist ein so schneller Innovationszyklus, wie man das von digitalen Unternehmen kennt. Und das Problem daran ist, dass jeder Innovationszyklus, hört sich erstmal schön an, kann sehr schnell bedeuten, dass die Abwehr von gestern die Drohne von morgen einfach nicht mehr sieht, nicht mehr erwischt oder nur die ersten 1000 Drohnen abfängt und die 1001. trifft dann ihr Ziel. Das heißt, wir müssen uns eigentlich einstellen auf eine neue Form, auch eine neue Haltung, was Abwehr angeht und auch was Abwehr in Richtung einer Antwort von einer liberalen Demokratie angeht.
Wie könnte die aussehen?
Ich glaube, dass wir ausschöpfen müssen, was an technologischen Mitteln da ist und dass wir vorher ein paar juristische Diskussionen führen müssen. Denn sehr viele von den Gesetzen, die wir heute haben, beziehen sich noch auf Angriffe, die im 20. Jahrhundert en vogue waren. Das, was heute passieren kann, Stichwort Schattenflotte, das muss nicht immer digital sein. Das kann aber mit völlig neuen, sehr schwer erkennbaren und auch vor allem schwer kommunizierbaren Angriffen einhergehen. Das heißt,
machen Sie es mal konkret.
Es gibt einen Begriff, der nennt sich Attribuierung. Mhm. Attribution. Das ist die Feststellung, aha, die Drohne X oder der Cyberangriff Y ist von diesen und jenen Leuten gekommen, zum Beispiel von Russland. Diese ganze Pressekonferenz, die wir gesehen haben, die ist im Prinzip eigentlich nur eine Attribuierungspressekonferenz gewesen. Das ist im Digitalbereich nicht nur extrem schwer, es ist manchmal sogar unmöglich. Wir hatten jetzt hier eine Drohne, die hätte explodieren sollen. Vielleicht war man deswegen beim Bau nachlässig. Wir haben gehört, es sind Low-Level-Agenten. Die sind vielleicht nicht immer ganz so gut ausgebildet und machen Fehler. Früher oder später wird es dazu kommen, dass ein Angriff da ist, der wahrscheinlich, vielleicht unter Umständen von Russland kommen könnte. Und der so groß ist, dass wir trotzdem eine Antwort brauchen, ohne hundertprozentig sicher zu sein, wo das eigentlich herkam. Und das macht die ganze Angelegenheit nicht nur extrem komplex, sondern auch zu einer ethischen Diskussion, die ich glaube, die Politik nicht alleine führen kann. Ich glaube, das ist eine gesellschaftliche Diskussion.
Also auch die Frage, ob wir auch unsererseits angreifen und genau das tun?
Nee, so weit würde ich nicht gehen. Da bin ich auch.
Aber die Debatte gibt's, ne?
Da würde ich um Verzeihung bitten. Diplomatie ist wirklich überhaupt gar nicht mein Feld.
Ja, deswegen sind Sie ja hier.
Ja, der Punkt ist aber schon, dass wir gesellschaftlich, auch medial, auch die Fachleute, internationales Recht, die EU, dass wir in vielen Fällen immer noch entscheiden wollen nach Kriterien des 20. Jahrhunderts, die im digital vernetzten, KI-geprägten 21. Jahrhundert eben nicht mehr so leicht anwendbar sind. Und ich fürchte genau, wenn man die Frage stellt, was ist denn, die werden dafür bezahlen, was ist denn angemessen, müssen wir als Gesellschaft ein Gefühl dafür entwickeln, wie antwortet man auf einen digitalen Schlag? Das ist nicht einfach.
Herr Bildberger, machen Sie sich, jetzt sind wir fast schon im philosophischen Bereich, machen Sie sich Gedanken über solche Dinge?
Ich mache mir Gedanken über solche Dinge, selbstverständlich. Aber vor allen Dingen müssen wir uns Gedanken machen, wie kommen wir in die Umsetzung.
Wie könnte sowas aussehen, wenn man sagt, Sascha Lobo sagte gerade, wie könnte ein solcher Schlag aussehen?
Ich bin jetzt, erstmal geht es ja darum, dass wir uns gegen Angriffe verteidigen können, Das kommt gegebenenfalls mit der Fähigkeit einher, auch dagegen zu reagieren. Ich mag den Begriff Angriff nicht, aber wenn es zur Verteidigung gehört, dass wir auch etwas aktiv tun müssen, muss man das diskutieren. Aber ich möchte einen anderen Punkt machen, der sehr wichtig ist. Wir sind sehr schnell, beispielsweise bei den Drohnen, sofort in diesen Schablonen drin, in der Bewertung. Vor 2-3 Jahren, weil sich die Welt so schnell verändert hat, auch durch den Ukraine-Krieg, auch militärisch gesehen, war die Technologie nicht auf dem Radar in dieser Form. Und sie wird in 3 bis 6 Monaten wieder anders aussehen. Ich hatte vor kurzer Zeit ein sehr interessantes Gespräch mit einem Gründer eines Unternehmens, die unter anderem auch im Bereich der Drohnentechnologie arbeiten. Mhm. Und ich fragte ihn, was ist denn ein Produkt? Er sagt, der Produkt ist der Innovationsprozess. Wir sammeln Daten. Wir sind unglaublich schnell, diese Daten zu verarbeiten. Mhm. Wir arbeiten dann mit denen, die es nutzen müssen, sozusagen vor Ort, kriegen die das Feedback, modifizieren, gehen in die Produktion. Und dieser Kreislauf, der innerhalb von Wochen passiert, wo Sie modifizieren können von Wochen, das ist ein ganz anderer Prozess. Das hat sehr viel von der digitalen Welt. Und wir müssen uns auch mental davon lösen, das ist das eine Produkt. Das heißt, auch die Abwehrtechnik, die gegebenenfalls installiert ist, wird, die muss auch Schritt halten. Und es ist am Ende ein Wettlauf. Und deshalb sage ich, natürlich müssen wir uns mit den philosophischen Debatten beschäftigen, was Technologien, gut, das tun wir par excellence. Wir müssen aber vor allen Dingen aus der Philosophie raus ins Doing kommen und in die Umsetzung, weil das ist ein Wettlauf der Fähigkeiten. Und ich sage ganz bewusst, bei all den Herausforderungen, dieses Land ist trotzdem so viel stärker und deshalb bin ich davon überzeugt, auch jetzt nach fast anderthalb Jahren in diesem Amt, dass das gelingt. Aber es ist ein Prozess, es geht nicht heute und morgen.
Ihr Ministerium, welche Rolle spielt das dann mit dem Verteidigungsministerium zusammen, mit dem Innenministerium zusammen?
Es geht natürlich um Regulierungsfragen, die wir brauchen. Das Verteidigungsministerium muss in vielen Fragen autonom sein. Gleichzeitig gibt es natürlich Dual-Use-Themen, die wir gemeinsam machen können. Ganz wichtige Frage ist natürlich, wie setzen wir künstliche Intelligenz ein? Sind wir nur Kunde? Mieten wir Produkte, die woanders gebaut werden und schaffen weitere Abhängigkeiten? Und ich betrachte das Thema nicht nur aus Risikosicht.
Mal konkret, was heißt das?
Konkret heißt, wir haben Sprachmodelle, KI-Modelle, die natürlich in der Entscheidungsunterstützung, die automatisieren, die helfen. Diese Technologie ist fundamental, weil Intelligenz, die Menschen habt, die wandert in die Maschine rein, die trainieren wir. Wenn wir die nicht selber auch beherrschen, auch selber produzieren, auch mit bestimmten Fähigkeiten, dann haben wir eine neue Abhängigkeit. Und ich will auch betonen, es hat nicht nur alles immer was eine Frage der Sicherheit. Technologie hat auch was mit Wachstum zu tun, hat was mit Jobs zu tun, mit Zukunft. Und ich wünsche mir, dass die Fähigkeiten, die wir in diesem Land haben, auch im positiven Sinne übersetzt bekommen. Und das ist ein wichtiges Thema.
Sascha Lobo.
Sie haben ja vorher meinen Podcast erwähnt, Tech, KI und Schmetterlinge. Da hatte ich vor ein paar Tagen zufällig Professor Dr. Robert Koch zu Gast. Der heißt nur so. Ist tatsächlich jemand, der an der Bundeswehr-Universität arbeitet und zum Beispiel für die Bundeswehr bestimmte Teams aufgebaut hat, die sich mit Cybersicherheit beschäftigen, der aus der Ukraine erzählt hat. Und da ist genau diese Art von Kooperation zwischen einem Verteidigungsministerium und einem Digitalministerium im Prinzip das, was die Ukraine am Leben hält. Wie muss man sich das konkret vorstellen? Herr Koch hat dann davon erzählt, wie bestimmte Aspekte von Gamification, wenn man ein Spiel, ein digitales Spiel macht, in diesem Fall tatsächlich aus dem Krieg, wie die dazu geführt haben, dass ein extrem hohes Innovationstempo bei neuen Produkten direkt an der Front entsteht. Das hört sich wahnsinnig zynisch an. Dadurch, dass das ein Verteidigungskrieg ist, halte ich das aber trotzdem für angebracht, darüber zu reden, wie das funktioniert. Tatsächlich dürfen Leute an der Front, einzelne Einheiten, neue Technologien von kleinen Unternehmen ausprobieren. Und sie bekommen Punkte für alle gegnerischen Soldaten und Stellungen, die sie treffen oder töten. Und mit einem bestimmten Punktekonto kann man dann neue Technologien einkaufen. Das sind die Dinge, die sich für uns, die wir im Frieden sitzen, eine Zentralheizung, Weißweinschorle, für uns hört sich das unfassbar an. Und dort vor Ort
Das ist nicht Zentralheizung und Weißweinschorle, entschuldige. Das ist dann schon echt nochmal eine andere Dimension.
Das ist wir hier. Das ist eine ganz andere Ebene, die dort stattfindet.
Im Sinne von, es ist nicht sozusagen aus der Dekadenz von Zentralheizung und Weißweinschorle heraus, dass man dann sagt, müssen wir das, sollten wir das, wir das wirklich?
Das stimmt. Und trotzdem kann sich die Ukraine mit den dort entstehenden Innovationen verteidigen. Und die Frage,
wie weit geht das? Heißt, über welche Systeme reden wir da? Ich habe ein ganz anderes Feld. China. Es gab doch diese berühmten Bilder, Friedrich Merz in Peking, vor diesen Robotern, diesen Humanoiden, die da lustige Sachen gemacht haben. Und ich habe mich hinterher mit Menschen darüber unterhalten, die sich diesbezüglich wirklich auskennen. Die sagten, das, was da wie ein lustiger Roboter aussieht, der für ein bisschen gute Laune sorgt und alles Mögliche kann, da sehen wir so ein Bild, da reden wir halt über Kampfmaschinen. Das ist etwas völlig anderes.
Ja.
Sehen Sie auch so?
Absolut, natürlich. Das, was da passiert ist, da gab zum Beispiel eine Frühjahrsgala in China, wo die großen Startups, das sind inzwischen auch Milliardenkonzerne, Unitree zum Beispiel, die humanoide Roboter herstellen, mal zeigen konnten, was sie so alles drauf haben. Die haben dann die chinesische Kampfkunst vorgeführt.
Genau.
Und wenn man da so 30, 40 Roboter sieht, 1,70 groß, die in 2,50 Meter Höhe mit so einem Roundhouse-Kick eine Melone zerstören können, was tatsächlich so passiert ist, wenn das dann auch noch irgendwie ein paar Dutzend Roboter gleichzeitig exakt getimed synchron tun, dann ahnt man, dass man sich in Taiwan wahrscheinlich jetzt nicht nur auf menschliche Soldaten vorbereiten wird müssen. Wenn wir von solchen Systemen wie in der Ukraine sprechen.
Entschuldigung, noch mal ganz kurz China, um das mal abzuschließen. Das ist ja, sorry, wenn ich das so deutlich sage, das ist doch der feuchte Traum von Autokraten.
Absolut, ja. Da kann man nichts hinzufügen. Man muss ergänzen, dass das genau aus diesem Grund auch ein Auftrag für die liberale Demokratie ist. Denn wenn Autokraten, wenn Diktatoren, wenn Menschen wie Putin solche Instrumente haben, dann werden sie sie anwenden.
Dann hast du auch keine gesellschaftliche Debatte mehr darüber, wie viele Russen jeden Tag an der Front sterben. Ist dann alles weg.
Und dann wird man sich fragen müssen, wie können wir dagegen überhaupt noch Verteidigung sinnvoll hinbekommen? Mhm. Das ist ja einfach eine völlig andere Debatte, wenn wir einen KI-Krieg in der Ukraine haben und in China sind dieses Jahr zur Überraschung selbst der optimistischsten Analysten bereits über 100.000 humanoide Roboter ausgeliefert worden. Und zwar nicht in Testszenarien, sondern die arbeiten. Die arbeiten zum Beispiel in Fabriken, zum Beispiel in bestimmten Settings, die zu gefährlich sind für Menschen. Das heißt, die testen gerade, wie Roboter im Alltag integriert werden können. Und natürlich ist der Hintergrund in China immer auch einer, den man mit der Staatsgewalt verbinden muss, zum Beispiel dem Militär.
Wow. Herr Wildberger, haben wir auch sowas vor, so Roboter zu bauen?
Also, Herr Lanz, ich muss sagen, die Herausforderung ist, wir müssen uns mit dem Bedanken anfreunden, ob wir den mögen oder nicht, dass diese Entwicklung, die gerade läuft, die findet mit uns oder ohne uns statt. Die Welt ohne uns, ohne dass wir aktiv teilnehmen, wird keine gute sein. Und jede Technologie, ob Robotics, Roboter, künstliche Intelligenz, die Grenzen zwischen dem extremen Nutzen, der uns Menschen hilft, Dinge zu automatisieren, Dinge zu tun, die wir selber nicht tun möchten, Krankheiten zu heilen, aber eben auch der Missbrauch gegen den Menschen einzusetzen. Ich möchte eine solche Welt nicht, das macht mir Angst. Was mir aber besonders Angst macht auch, ist, dass die aus meiner Sicht zu einseitige Debatte aus der, was ist das Schlechte und deshalb lehnen wir es ab, das ist die schlechteste aller Welten. Was die Chinesen natürlich produzieren. Wir haben auch Roboterfirmen, auch sehr erfolgreiche in Deutschland, die auch fantastischen Job machen. Tesla produziert Roboter. Wenn wir jetzt nicht aufholen technologisch, auch mit der Geschwindigkeit, weil ich glaube zutiefst daran, wir in Deutschland mit unserem Wertverständnis, mit unserer Demokratie, auch im Europäischen Verbund, können Technologie so bauen, dass sie uns Menschen auch dient. Technologie, auch KI-Modelle repräsentieren die Werte dieser Gesellschaft. Das ist jetzt nicht irgendein Gespinst, das ist eine tiefe Überzeugung. Aber wir müssen diese Technologie beherrschen. Und die gute Nachricht ist, mir fallen Milliarden von Menschen ein, die Lust hätten, mit unserer Technologie, wenn sie so gebaut ist, zu arbeiten. Aber natürlich, wenn ich die Fähigkeiten habe, kann ich sie auch zur Abschreckung einsetzen. Aber wir müssen wieder dahin kommen, dass wir selber diese Innovation betreiben.
Nochmal, Entschuldigung, wenn ich nochmal Wasser in den Wein gießen muss. Ich schaue gerade nochmal zu Sascha Lobo. Das heißt, du kannst ja sowas dann auch verkaufen. Das ist doch ein Geschäftsmodell. Du kannst auch sagen, ich verkaufe euch genau dieses System.
Na klar, das passt.
Und dann
genau
gehen
das.
Deine Soldaten nur noch in Begleitung von zwei Humanoiden irgendwo raus und unterdrücken Uiguren oder was auch immer.
Genau das passiert ja schon. Mit KI-Systemen zur Überwachung sowieso. Da ist China sehr weit vorn und verkauft auch ziemlich viel, zum Beispiel in den Nahen Osten. Da gibt es eine Vielzahl von Autokratien. Aber natürlich sind das Systeme, gewissermaßen kybernetische, diktatorische Herrschaftssysteme, die da aufgebaut werden, wo dann so ein humanoider Roboter nur das letzte Glied in einer KI-Entscheidungskette ist. Und trotzdem möchte ich, dass das nicht in eine komplette Dystopie abgleitet, weil der Mechanismus zwar schneller und intensiver und auch radikaler vor sich geht, als die meisten selbst Fachleute das geglaubt haben, wir aber eine realistische Chance haben, dem etwas entgegenzusetzen, beziehungsweise etwas parallel zu tun, was eben nicht diesen exportierten Unterdrückungssystemen mit KI auf zwei Beinen, also das nicht das Gleiche ist, sondern im Prinzip die demokratische Variante von solchen KI-Anwendungen. Und ich glaube, dass das früher oder später die einzige Möglichkeit sein wird.
Aber wie lange bräuchten wir, Herr Wildberger, um sowas herzustellen, solche Humanoiden?
Wir haben heute humanoide Roboter, nehmen Sie
Autoindustrie.
Neurorobotics, Autoindustrie von der Technologie. Das ist halt eine Mischung aus Software, die sozusagen auf den Roboter eingespielt
wird. Sascha Lobo nennt es KI auf zwei Beinen, ne?
Ja, wir haben schon Fähigkeiten.
Ich meine jetzt aber genau das. Ja, wir können Verteidigung oder Angriff, darüber rede ich.
Ja, ich rede jetzt erstmal, da müssen wir schon unterscheiden. Diese Roboter, auch Unitree, die Firma, die Sie hier meinen, die auch ihren Börsengang da gerade bestritten haben. Das sind Dinge, die kommen erstmal aus dem zivilen Bereich. Die Grenze, weil sie natürlich die menschlichen Fähigkeiten haben. Denken Sie, die sind sehr, sehr eng beieinander. Das ist aber aus meiner Sicht trotzdem steuerungsfähig. Die Herausforderung, die wir haben werden, ist die Produktionsfähigkeit, die Massenproduktionsfähigkeit, die China hat von der Skalierung her, wo sie auch kostenmäßig Dinge produzieren können, wo wir nicht mitkommen. Das macht mir größere Sorgen. Wir haben unglaublich viel Innovationsfähigkeit. Wie schaffen wir es, dass wir das in industrielle, skalierbare Produktion überführen? Das wird eine entscheidende Frage sein.
Ja, lass uns gleich mal darüber reden. Da sehe ich ja ehrlich gesagt auch Chancen. Ich muss doch eine schnelle Frage an Frederik Schindler richten. Herr Schindler, Sie als jemand, der sich so intensiv auch mit der AfD beschäftigt, der auch die Nähe zu Russland kennt, der all diese Attacken auch mitkriegt und der eine Idee davon hat, wie distanzlos das alles ist in Richtung Moskau. Macht Ihnen das Sorge?
Klar, also die AfD ist ja auch vor allem in Ostdeutschland noch mal besonders russlandfreundlich. Allerdings gibt es das ja dort auch in der Bevölkerung noch mal viel, viel stärker, diese Russlandnähe. Deswegen ist es jetzt gar nicht unbedingt so, dass der AfD besonders schadet. Also Hans-Thomas Tillschneider, das ist so der ideologische Vordenker hinter dem Wahlprogramm jetzt in Sachsen-Anhalt. Genau. Und das ist einer der klarsten Russland-Freunde. Der ist schon mit einer Russland-Fahne auf einer Demonstration in Berlin aufgetreten. Und zwar nach dem Beginn des erweiterten russischen Angriffs.
Das ist der, dessen Tasse Paul Ronsheimer gerade berühmt gemacht hat?
Genau, die Tasse.
Die berühmte Tasse vom russischen Militär.
Die Tasse der russischen Armee, die er sich da in sein Wahlkreisbüro gestellt hat, behauptet hat, das sei ein Mitbringsel gewesen. In einer internen Chatnachricht, über die wir jetzt berichten im Podcast Inside AfD, sagt er, er hat es selbst aus einer seiner zahlreichen Russlandreisen mitgebracht. Also widerspricht sich da so ein bisschen. Aber auf jeden Fall, Till Schneider ist da ganz klar an der Seite Russlands. Und das ist aber nicht etwas, was der AfD schadet, sondern da gibt es ja in der Bevölkerung eben ganz klar auch diese Ansichten, die NATO sei eine Bedrohung, Russland sei der einzig ernstzunehmende Akteur in Osteuropa. Mhm. Und klar, die CDU kann jetzt natürlich versuchen, dann nochmal auch die AfD dazu konfrontieren und zu sagen, ihr müsst euch jetzt entscheiden, was ist wichtiger sozusagen, die Sicherheit Deutschlands, und wie geht's jetzt, oder dann eben weiterhin diese Russlandnähe.
Ja, aber nochmal, ich verstehe das also kognitiv nicht. Also wenn du da etwas hast, das ist ja vor deiner Haustür, ist ja nicht der Flughafen irgendwo in London so, und das ist Halle Leipzig. Ja. Das ist der Flughafen direkt vor deiner Haustür. Mhm. Und da bist du kurz vor einem solchen Inferno. Und es ist alles kein Problem, auch wenn es deine russischen Freunde sind?
Es ist nicht gar kein Problem. Es gibt auch durchaus Leute, auch in der AfD, die das anders sehen, die da auch sagen, man muss da genau hinschauen sozusagen. Aber auch in den ersten AfD-Reaktionen jetzt auf die aktuellen Nachrichten sozusagen sieht man, da gibt es teilweise, dann wird da schon geäußert, es gibt weiterhin keine Beweise und man will sich da nicht klar festlegen.
Das Übliche, ja.
Genau, so wird sich da sozusagen geäußert. Und da kann man eben natürlich aber auch anschließen an viele, die dann das auch als Distanzierung zur politischen Ordnung sehen, sozusagen gegen Berlin, gegen die Bundesregierung, aber auch gegen eben eine politische Ordnung, die sozusagen viele dann als westdeutsch wahrnehmen. Und das ist ja da weit verbreitet. Und das gelingt der AfD dann eben auch sehr gut, da an genau diese Einstellungen da auch anzuknüpfen und damit auch Erfolg zu haben.
Zu bewirtschaften. Bevor wir gleich über KI und die Frage sprechen, worin auch die Chance liegt und wie das unsere Arbeitswelt verändern wird, weil ich finde, dass das wahnsinnig spannend ist, auch gerade mit Blick auf die Frage, wer verliert da in Zukunft möglicherweise seinen Job, muss ich eine ganz triviale Frage stellen, Frau Jacke. Ein Teil des Ministeriums von Herrn Wildberger hat neuerdings Quartier direkt neben dem russischen Haus in Berlin bezogen. Führt das zu Diskussionen? Also findet das irgendjemand komisch?
Ja, ein paar Leute finden das sicher komisch und sagen, es ist leichtsinnig oder bis dämlich oder so. Ich würde jetzt eher sagen, ich weiß es nicht. Ich glaube, diese Vorfälle zeigen ja auch in Leipzig, es gibt viele, viele, viele Möglichkeiten, ein Ministerium zu forschen. Und da ist jetzt nicht entscheidend, ob man irgendwie direkt nebenan wohnt. Insofern finde ich diese Vorwürfe ein bisschen überzogen, dass das Irrsinn ist.
Ich darf kurz ergänzen, ja. Es gab einen ähnlichen Streit mal bei einem Bundestagsgebäude, das direkt gegenüber der russischen Botschaft ist, unter den Linden. Da sind dann Vertreter zum Beispiel von SPD und Grünen extra da ausgezogen, weil sie eben nicht von drüben, von der anderen Straßenseite überwacht werden wollten. Und jetzt sind da fast nur noch AfD-Politiker tatsächlich in diesem Bundestagsgebäude. Die hatten offenbar
sehr,
nichts
dagegen. Ein sehr pragmatischer
dagegen.
Angang, ja.
Genau, es gab Warnungen vom Bundesamt für Verfassungsschutz, die haben die Abgeordneten da gebrieft, was da möglich ist, sozusagen von der anderen Straßenseite aus dem Fenster heraus, wie man da abhören kann. Und das hat sozusagen einige sehr besorgt, die dann in andere Büros gezogen sind. Und wie gesagt, jetzt sind da hauptsächlich oder fast nur noch AfD-Abgeordnete. Die anderen wollten nicht direkt gegenüber der russischen Botschaft da sitzen.
Ist das, Sascha Lobo, bevor Herr Wildberger gleich antwortet, eine ganz naive Vorstellung? So Spionage aus dem letzten Jahrhundert, Western von gestern. Die sitzen da gegenüber und kriegen alles genau mit, weil es in Wahrheit ohnehin egal ist, wo du sitzt. Die kriegen dich sowieso.
Nee, das ist nicht völlig aus der Luft gegriffen. Natürlich ist irgendwie der digitale Angriff, der von jedem Ort aus theoretisch zumindest erfolgen kann, noch mal eine eigene Variante. Aber wir haben eine Vielzahl von ziemlich örtlich gebundenen Angriffsmöglichkeiten. Technologien zum Beispiel, die die Erschütterung von Glasscheiben messen und daraus rückberechnen können. Inzwischen fantastische KI-Qualität, was in dem Raum gesagt wird. Weil jede Erschütterung von einer Stimme natürlich auch ein ganz kleines bisschen Vibration in einer Scheibe verursacht. Wir haben die Möglichkeit...
Mal ganz kurz, du misst die Vibration an der Scheibe und kannst daraus rückschließen, was im Inneren des Raumes gesprochen wird.
Genau davor hat der Verfassungsschutz auch gewarnt, was die Scheiben der Büros gegenüber der russischen Botschaft angeht.
Und das ist eine Technologie, die man von außen nicht sieht.
Nee.
Das ist eine Technologie, die über ein paar hundert Meter funktionieren kann. Und die ist eine, die schon über 10 Jahre alt ist. Da gibt es inzwischen Nachfolgetechnologien. Wir können zum Beispiel ein chinesisches Produkt, bin mir sicher, dass, wenn Russland das haben wollen würde, es bekommen würde, allein aus der Strahlung die WLAN-Router absondern, kann eine KI eine Art Radarsignal zusammensetzen, sodass man die Bewegungen von Menschen und sogar die Menschen selbst identifizieren kann hinter den Mauern, auch wenn man nichts sieht. Die benutzen einfach die Ablenkung von WLAN-Strahlung durch menschliche Körper zur Erstellung eines Bewegungsprofils.
Wissen dann, wer das ist?
Ja. Und zwar ist das eine Form von Gangerkennung. Das ist eine chinesische Expertise, die aufgekommen ist, vor allem, weil man in China ja mit Gesichtserkennung durch die verbreiteten Masken nicht besonders viel anfangen konnte. Also hat man geschaut, mit Hilfe von KI, was ist leichter festzustellen. Und das Leichteste ist da der Gang, der bei jedem Menschen ziemlich eindeutig ist. Den kann man auch nicht mal wirklich verstellen. Das heißt, man kann nicht mal so tun, als würde man ein bisschen humpeln oder so. Durch die körperlichen Proportionen kann man mit fast 100%iger Sicherheit eine Person, die man schon mal vor der Kamera hat, identifizieren.
Wow.
Und das sind nur die anfänglichen Möglichkeiten. Da gibt es noch eine ganze Reihe mehr.
Irre. Da sitzt ein Doktor der Physik, der das alles weiß.
Man muss sich grundsätzlich weiterbilden, um Technologie Schritt halten
war
zu können.
Das klar, das was wir da gerade gehört. Ja, klar.
Also es ist ja so, ich verstehe die Debatte.
Und aber wussten
die räumlichen, ich weiß, was man mit Glasscheiben und was man mit Vibrationen machen kann, mit Technologie.
Physiker wissen Sie.
Und man ist nicht mehr gefeit davon, nur durch räumliche Nähe ist deshalb nicht die Bedrohung niedriger. Stellen Sie sich vor, wenn Sie wissen, Sie haben etwas in der Nähe und Sie wissen das, dann können Sie in gewissem Umfang natürlich auch überprüfen, was passiert. Es ist ja nicht so, dass man da komplett ausgeliefert ist. Aber stellen Sie sich vor, jemand mietet eine Wohnung an in der Nähe. Ist unverdächtig. Da könnte auch etwas passieren. Wir sind grundsätzlich hochsensibilisiert für die Bedrohungsszenarien, auch technologisch, und sind da auch im entsprechenden Austausch. Und ich glaube, heute wurde angekündigt, dass dieses besagte Haus vom Mietvertrag her nicht verlängert wird.
Okay.
Aber sichergestellt ist auch, dass wir uns, dass wir diese Dinge sehr ernst nehmen. Aber wichtig ist auch, mit der Technologie Schritt zu halten.
Meine Lieblingstechnologie in dem Bereich funktioniert übrigens dann auch wieder ortlos. Die ist auch schon ein bisschen älter, war zunächst ein Forschungsprojekt bzw. Untersuchung und dürfte inzwischen aber Marktreife erreicht haben. Und zwar, wenn man ein Handy, was überhaupt nicht mit einem Computer verbunden ist, auf den Schreibtisch legt und dieses Handy quasi geknackt worden ist, dann reichen die Vibrationssensoren im Handy aus, um mit sehr großer Wahrscheinlichkeit ein auf einer Tastatur auf dem gleichen Schreibtisch getipptes Passwort erraten zu können. Das heißt, nur die Erschütterungssensoren, da kann man die Daten, die daraus entstehen, in einem Smartphone, normales Smartphone, zurückberechnen mit Hilfe von künstlicher Intelligenz, wie ein Passwort auf einer Tastatur aussieht, das gerade eingetippt worden ist.
Wow. Wissen Sie auch, ne?
Ja, und deshalb ist Gesichtserkennung beim Login doch nicht so schlecht.
Eine gute Sache. So, okay, lass uns einmal über die spektakuläre Geschwindigkeit der deutschen Digitalisierung sprechen. Sie haben, Herr Wildberger, sind seit 16 Monaten Minister. Seit 16 Monaten auch in der CDU, wie ich vorhin schon erwähnt habe. 221 Digitalvorhaben, ne, gibt's in der Bundesregierung. Davon sind 12% mittlerweile abgeschlossen. Das heißt, wenn Sie so weitermachen, schaffen Sie 47 bis zum Ende der Legislatur.
Nein.
Nein?
Nein.
Es muss nicht zwangsläufig so sein. Das
Umsetzung ist nicht linear.
Das ist richtig. Also schaffen Sie alle?
Alle weiß ich nicht. Weil werde ich auch hier nicht, kann ich auch nicht alle mit dem Datum versehen, aber wir kommen gut voran. Und ich möchte dazu sagen, der entsprechende Verband, der auch uns auch kritisch gegenübersteht, begleitet das kritisch auch positiv, die Bitkom, und hat ja dazu auch Stellung bezogen. Wir haben also viele, viele Großprojekte, auch komplexe Projekte in der Umsetzung. Und ich sage Ihnen ganz offen, nach 16 Monaten, obwohl noch unendlich viel zu tun ist, und gleichzeitig würde ich auch noch schneller vorankommen wollen, und würde ich trotzdem konstatieren, wir werden das über Zeit, wenn wir es verstetigen und dranbleiben, auch viel besser hinbekommen, weil wir auch grundsätzlich architektonische Fragen korrigiert haben.
Mal ganz grundsätzlich gefragt, Herr Wildberger, ja. Sie kommen aus der Wirtschaft, ja. Ja? Jemand, der da sehr erfolgreich war. Haben Sie sich das anders vorgestellt? Schneller?
Nein, ich gehe grundsätzlich in Jobs rein, nicht mit zu vielen Vorstellungen im Sinne von, ich erwarte Folgendes und bewerte das.
Haben Sie sich das wirklich so mühsam und kompliziert vorgestellt?
In manchen Bereichen habe ich es mir leichter vorgestellt, in vielen Bereichen habe ich es mir aber auch mühsamer vorgestellt. Okay. Also wie die Mannschaft mitzieht, was wir auf den Weg gebracht haben, die Unterstützung mit den Ländern. Aber wir müssen uns auch durch so eine sogenannte Altstruktur, die Legacy-Struktur durcharbeiten. Das Problem ist nicht, dass wir tolle Produkte bauen. Die können auch mithalten. Wir haben auch Anfragen aus dem Ausland. Wie macht ihr das mit KI bei Genehmigungsverfahren? Können wir das nutzen, inklusive Estland? Mhm. Das Problem ist, wenn Sie ein Produkt haben, wie komme ich in 11.000 Kommunen rein? Das ist echt, man muss an jeder Tür klopfen. Da muss einer aufmachen. Und das ist, und das müssen wir noch schneller hinkriegen. Da haben wir schon Beschleunigung reinbekommen. Okay. Aber ich sage ganz offen, wenn das jemand die Antwort darauf weiß, bitte melden. Wir arbeiten dran. Und das ist für mich die größte Frage, die ich aktuell habe. Wie kommen wir von den Sachen, die wir jetzt gerade gebaut haben, ganz schnell in die Fläche?
Und Bürokratie, Abbau. Ja. Kommen Sie da voran?
Kommen wir voran.
Langsam.
Langsam, besser als ganz am Anfang. Das braucht auch Zeit. Und wir haben jetzt etwas auf den Weg gebracht. Das ist im Ambitionsniveau etwas, was wir 20, 30 Jahre so noch nie hatten, wo wir uns geeinigt haben mit allen Häusern, bei den Berichtspflichten, die zu reduzieren. Wir haben den Ländern vereinbart, 30% der Berichtspflichten abzuschaffen. Wie geht das? Wir drehen das Prinzip um. Ich muss nicht mehr erklären, warum ich etwas weghaben will. Der Staat muss begründen, warum ich etwas brauche.
Wann kommt das bei den Leuten an?
Bei den Leuten.
Weil wenn man mit Unternehmern spricht, wenn man mit der Wirtschaft spricht, die sagen, ja, wir sehen die Bemühungen, aber wir spüren nichts im Alltag.
Wir haben uns zum Ziel gesetzt, dass die Wirkung dieses Vorhabens, das ist unglaublich komplex. Wir müssen uns durch alle Berichtspflichten durcharbeiten und das mit allen Häusern machen. Dann müssen wir es ins Gesetzgebungsverfahren bringen. Dann werden die Unternehmen Zeit brauchen, auch sich darauf vorzubereiten, weil das kann man nicht einfach so machen. Man kann auch nicht alles nur auf Null stellen. Das ist auch handwerklich sehr komplex. Es soll in der Wirkung passieren zum 01.01.2028. Das ist nicht viel Zeit. Nee. Das ist ein sehr ambitionierter Zeitplan. Wieder ein Datum.
Zumal Sie ja dieses andere Datum noch im Nacken sitzen haben. 2.01.2027 haben Sie hier angekündigt.
Ja.
Digitales...
Die Brieftasche.
Genau.
Aber das ist auch nicht nur ein Produkt.
Kommt das?
Das kommt.
Was kommt dann?
Was kommt? Das werden wir jetzt auch wir werden das jetzt bis zum Januar auch physischer darstellen und erklären. Wir werden am 9. September dazu nochmal auch ein großes Treffen haben mit vielen Unternehmen, die auf Basis dieser digitalen Brieftasche, und das ist eigentlich das Entscheidende, Anwendungen bauen für den täglichen Gebrauch, beispielsweise ein Paket ab. Das können Sie dann mit der digitalen Brieftasche machen. Sie schließen einen Bankkonto wollen Sie eröffnen. Dann geht das auch digital, indem Sie Ihre Identität sicher über das Handy direkt...
Führerschein auch drin?
Führerschein wird drin sein.
Identitätskarte, also Ausweis?
Ausweis wird drin sein. Und dann werden wir Quartal für Quartal immer mehr Nachweise des täglichen Lebens reinbringen. Wir werden auch zum Start, kann ich jetzt hier noch nicht drüber sprechen, auch lokale Dinge, die man nutzen kann, Nachweise beispielsweise in einzelnen Städten, Dresden ist dabei, Dinge finden. Das wird eine wachsende Wallet werden, Brieftasche, aber sie ist eigentlich Teil von etwas anderem. Das ist nur der Startschuss für einen digitalen Prozess, so ähnlich wie ich es eben beschrieben hatte in der anderen Sache, wo wir auch Wachstum schaffen können, wo viele mitarbeiten können, neue Lösungen bauen können.
Frau Jacke sieht das naturgemäß, sehen Sie es hier nach, wir sind Journalisten, ein bisschen kritischer. Die sagt, an manchen Stellen geht es sogar so weit, dass sich Carsten Wildberger mit fremden Federn schmückt. Frau Jacke, an welchen?
Naja, gerade dabei, diese digitale Brieftasche ist ja keine deutsche Erfindung, sondern ist ja ein EU-Projekt. Ne? Also das heißt, Sie setzen das um, klar.
Sie hängen sich da dran, ja? Wir hängen uns da einfach nur dran.
Ja, zum Glück hängen wir uns, das ist die europäische Logik, aber ich kann Ihnen sagen, ich kann Ihnen versichern, das, was wir on top auch in Deutschland grundsätzlich bauen müssen, wir setzen natürlich auf einer Grundarchitektur, die gebaut wird, aber das, was sich daran anschließt, ich gebe Ihnen mal Beispiele, wie Sie das Nationale umsetzen, dass der Schlüssel sicher in einer Cloud ist, dass das auch von der Verschlüsselungstechnologie sicher funktioniert, dann wenn wir die höchste Sicherungsanforderung haben, dass wir den PIN-Rücksetzdienst einführen müssen, dass wir natürlich eine operative Einheit machen, die überhaupt die ganzen Anfragen, die kommen, das überhaupt stemmen kann, dass wir das verbinden müssen mit der sogenannten Bund-ID. Also all diese Dinge in der Komplexität, das ist schon gewaltig. Und ich Gute bin Sache, extrem ja. dankbar, dass wir A, mit der EU sehr, sehr partnerschaftlich zusammenarbeiten. Mhm. Andere Länder wie beispielsweise Rumänien wollen die deutsche Lösung jetzt nachnutzen, weil sie sagen, passt für uns wunderbar. Das kriegen wir auch bei weitem nicht so vielleicht hin oder besser hin. Machen wir sehr gerne. Und ich bin auch den Unternehmen dankbar, die auf Basis dieser Wallet mitarbeiten. Und ich bin auch dankbar für die Gespräche derer im Land, die das kritischer sehen. Wir haben unterschiedliche Meinungen. Ich möchte aber auch den Austausch, den nehme ich auch auf. Wir nehmen auch das Feedback sehr ernst. Insofern kann ich erstmal vielen Dank aussprechen und wir arbeiten hart daran.
So, jetzt müssen wir einmal, Frau Jacke, ganz kurz darüber reden. Julia Klöckner kam zuletzt in die Kritik, hat ein KI-generiertes Foto gepostet. Da können wir das einmal kurz zeigen. Mario Vogt ist bekannt geworden, hat Schlagzeilen gemacht, der thüringische Ministerpräsident, durch einen Gastbeitrag in der FAZ, der von KI erstellt war. Carsten Wildberger war auch beteiligt an solchen Aktionen. Beiträge für Handelsblatt und FAZ mithilfe von KI angefertigt, ohne es zu kennzeichnen. Das ist das entscheidende Ding. Da ist das Foto übrigens von Julia Klöckner. Es ist ein Foto, das es so oder eine Situation nie gegeben hat. Wie schauen Sie als Journalistin da drauf?
Also es ist ja ein Punkt, dass Politiker auch KI nutzen, ist ja völlig klar, sollen sie auch. Es ist ja auch sinnvoll, aber ich würde mal sagen, wenn man KI nutzt, muss man vielleicht den eigenen Kopf nicht abstellen oder das Denken nicht aufgeben, weil es schon natürlich Situationen gibt, wo es einfach nicht schlau ist, ne, das zu benutzen. Wenn wir bei dem Beispiel Mario Vogt bleiben, er hat das zum Beispiel KI sehr stark eingesetzt in einer Trauerrede, ja, für einen wirklich langjährigen Weggefährten in einer Holocaust. Gedenkrede. Das sind einfach nicht die Anlässe, wo man das benutzen sollte. Und in seinem Fall auch, wenn man gerade in der Situation ist, dass einem der Doktortitel aberkannt wurde, wegen Plagiatsvorwürfen, man kämpft darum, den wiederzubekommen, ist vielleicht nicht der beste Moment, im großen Stil jetzt KI zu nutzen für Gastbeiträge. Das würde ich eher sagen.
Geht es um die Frage, ob du KI nutzt oder geht es um die Frage, ob du es kennzeichnest?
Na, beides. Ne? Also ich finde, wenn man jetzt
Regierungssprecher schreiben auch Reden. Das sind auch fremde Reden, die du so vorträgst, als wäre es deine eigene. Und du bist von deinen eigenen Worten so ergriffen, dass du vielleicht noch ein bisschen traurig guckst dabei und so weiter. Ist das KI als neuer Mitarbeiter? Fragezeichen.
Ja, aber wie gesagt, es geht von Fall zu Fall. Wenn ich eine Trauerrede schreibe über einen Menschen, der mir sehr nahe stand, frage ich mich, was kann die KI dazu beisteuern? Mache ich das nicht lieber selbst? Also so, ne? Insofern... klar, KI ist sinnvoll, nützlich. Wäre jetzt auch aber absurd, wenn der Digitalminister KI nicht nutzen würde. Ne? Aber es ist natürlich schon peinlich, finde ich, wenn so ein Gastbeitrag dann auch zurückgezogen werden muss, weil sich herausstellt, dass der eigene Beitrag da gering war. Das hilft ja der Diskussion nicht. Sie wollen ja für KI werben, sie wollen irgendwie die Chancenpotenziale zeigen, für Akzeptanz werben, dann ist das natürlich ungünstig. Also generell ist es kein Problem, ne? Das zu nutzen, aber ab und zu mal vielleicht so ein paar Details irgendwie.
Da verändert sich gerade was. Sascha Lobo sieht darin gar kein Problem, den ich am Kopfschütteln erkenne.
Ich würde sogar genau umdrehen. Ja, wir haben dieses Foto von Julia Klöckner eben gesehen. Ich würde sagen, ich hätte mir eine größere Ähnlichkeit mit Julia Klöckner von Julia Klöckner gewünscht. Ich würde es aber komplett umdrehen und sagen, es wäre eine Unverschämtheit, wenn hier Steuergelder verschwendet worden wären für ein Shooting, was, würde ich mal sagen, auf den richtigen Tag warten, die Kinder, dazu die Coaches, rechtliche Situationen mit Kindern bei einem Dreh, immer ein bisschen heikel. Das alles so aufzusetzen, das würde mit Sicherheit einen fünfstelligen Betrag gekostet haben. Auch braucht die entsprechenden Leute. Es wäre doch eine absolute Geldverschwendung,
sie das
nicht
kenntlich
mit
gemacht,
KI
ne?
zu machen.
Sie hat es, glaube ich, kenntlich gemacht, ne?
Braucht sie nicht, weil das sieht man relativ schnell. Finde ich völlig legitim.
Ich schaue da drauf und denke...
Ich finde es einen besonderen Umgang mit Steuergeldern, wenn man KI dort einsetzt, wo KI einen Vorteil erzeugen kann. Und ich würde da auch gar nicht irgendwie in komischer, falscher Menschlichkeit vor einer Trauerrede Halt machen. Das ist ein neues Arbeitsinstrument. Und wenn man weiß, wie man es einsetzt, kann man hervorragende Ergebnisse erzielen zu einem viel besseren Preis, viel schneller und vor allem, das muss man vielleicht auch noch dazu sagen, mit sehr vielen Sicherungsmöglichkeiten und Qualitätsverbesserungsmöglichkeiten.
Sieht Frau Jacke anders, ne?
Ja, aber es ist eine reine Betrachtungsfrage, eine Geschmacksfrage. Ja, ich kenne im Umgekehrt eine ganze Reihe Leute, da würde ich sagen, um Gottes Willen, was immer du tust, schreib bloß keine Trauerrede selbst. Ja, ich würde es eher...
Macht die KI besser.
Ja. Aber natürlich, man muss wissen, wie man sie bedient. Aber in ganz vielen Bereichen, würde ich sagen, hat KI einen sehr großen Vorteil, wenn sie so bestimmte Textsorten spricht. Auch wenn man das jetzt in dem Haus Spiegel, wo ich regelmäßig schreibe, nicht immer so sieht, vorsichtig gesagt.
Bin trotzdem bei der Frage der Wahrhaftigkeit, um die es ja geht, um Glaubwürdigkeit, um die es ja geht. Was ist die Diskussion darum? Also die FAZ-Kollegen haben sich, glaube ich, entschieden, dass... grundsätzlich nicht mehr zu machen, zu akzeptieren. Das heißt, da wird es keine KI-generierten Texte mehr von wem auch immer, von Spitzenpolitikern geben. Genau aus den Gründen, weil sie sagen, nee, wir wollen eigentlich das haben, was er selber wirklich denkt. Wie gehen Sie damit um in Ihrer Redaktion?
Wenn bei unserer eigenen Arbeit, meinen Sie? Ja. Ja klar, ich meine, wir diskutieren natürlich auch darüber und das ist auch ein Riesenthema für Journalismus, ne, wo wir vielleicht am Ende ersetzt werden. Aber ich finde, es ist relativ simpel. Natürlich kann man sich mit Tools irgendwie behelfen, die mal irgendwie einen Vorschlag für einen Teaser oder irgendwie eine Überschrift machen. Dann kann man das immer noch sich überlegen. Aber ich finde, Texte an sich, also man kann natürlich auch zur Recherche KI vielleicht einsetzen, wenn man irgendwie große Datenmengen durchforsten muss und so weiter. Aber es ist ja, kein Satz in einem journalistischen Text sollte von KI sozusagen stammen. So würde ich das total altmodisch, oldschool sehen.
Warum?
Naja, weil ich würde hoffen, wenn Sie sagen, du solltest lieber keine Trauerrede selbst schreiben, das kannst du einfach nicht. Das sollte man bei Journalisten hoffen, dass sie es doch schon irgendwie auf die Reihe kriegen, den eigenen Text zu schreiben.
Aber warum soll ein Satz in einem journalistischen Medium, wenn er richtig ist, wenn er präzise ist, wenn er den Ton trifft, wenn er gut recherchiert ist, nicht von einer KI geschrieben worden sein? Außer... ich möchte das nicht, was ein total legitimes Argument ist. Es ist allerdings kein besonders wirtschaftliches Argument, weil ein handgeschriebener Satz von Menschen im Zweifel teurer sein kann. Aber warum genau soll das nicht sein? Weil man es nicht möchte, weil... Es gab übrigens eine Zeit lang auch eine Bewegung, die gesagt hat, auf gar keinen Fall auf dem Computer Texte schreiben.
Ja, aber ich meine, die Antwort ist ja auch simpel. Die KI kann im allerbesten Fall diese Sätze auch nicht schreiben, weil sie die Infos gar nicht hat. Ne? Also der Kern ist ja auch, dass es immer noch Journalisten
braucht. Die Infos kann man ja in den Prompt reinbringen. Das ist ja der Trick, dass man so
promptet. Ja, ich meine ja, es geht ja nicht nur darum, irgendwie Datenrecherchen im Internet zu machen, sondern irgendwie mit Politikern zu sprechen, mit Menschen da draußen Informationen zusammenzutragen. Das kann die KI ja nicht. Die kann sich irgendwie, kann nicht zum Hintergrund ins Kanzleramt gehen oder die kann nicht...
Ich rede ja vom Text schreiben.
Ja, und ich rede von den Inhalten. Also die müssen ja auch irgendwo herkommen. Und wenn wir gerade dabei sind, also das ist doch klar, KI kann auch nicht alles, Gott sei Dank, da kommen wir auch noch gleich drauf.
Weil naja, sonst schreibt mir eine Rede im Stil von Carsten Wildberger, würde, glaube ich, schon gehen. Also
ja,
wenn man genügend dieser Reden irgendwann mal hat. So, dann haben wir jetzt eine kleine Idee davon bekommen, wie sich Arbeitswelt verändern wird. Aber ich finde, wir sollten das bei einer nächsten Gelegenheit, Herr Wildberger, bitte noch einmal wirklich vertiefen, weil ich will die Chance nicht ungenutzt lassen, um mit Frederik Schindler und Ihnen allen hier gemeinsam noch einmal darüber zu reden, was da eigentlich in 5 Tagen möglicherweise in Sachsen-Anhalt zur Wahl steht. Sie waren, Herr Schindler, am Wochenende bei einem AfD-Bundeskongress der Generation Deutschland. Wofür steht diese Generation Deutschland innerhalb der AfD? Was war das für eine Stimmung? Wer trifft sich da?
Das ist die neue Jugendorganisation der AfD. Die alte wurde aufgelöst, weil sie vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft worden ist. Und die AfD-Spitze dann befürchtet hat, dass diese Organisation verboten werden könnte mittels eines Vereinsverbots. Jetzt gibt es eine Neugründung, die ist allerdings inhaltlich überhaupt nicht gemäßigter als die alte, sondern da finden sich wirklich sehr radikale Funktionäre zusammen. Das sieht man auch daran, welche Organisationen aus dem Vorfeld da als Gäste eingeladen werden. Zum Beispiel Götz Kubitschek vom Institut für Staatspolitik aus Schallroda,
der neue Verleger.
Ja. Verleger und andere rechtsextreme Organisationen. Dort wird die Forderung nach sogenannter millionenfacher Remigration immer wieder aufgestellt auf diesem Kongress. Da gab es Reden, da hieß es, die Generation Deutschland seien die letzten Widerstandskämpfer für ein weißes und christliches Europa. Und eigentlich kann man sagen, je radikaler die Rede war, desto lauter war da der Jubel und der Applaus auf diesem Kongress. Zum Beispiel Martin Reichert ist da aufgetreten. Das ist der Landesvorsitzende der AfD in Sachsen-Anhalt. Und hat davon gesprochen, hat den Staat beschimpft als einen nach Dope stinkenden, so, faulen Assi und so weiter.
Der lass uns da mal reinhören. Gerne. Wir reden von Martin Reichert. Ne? Das ist der Landesvorsitzende der AfD in Sachsen-Anhalt. Der, wenn es tatsächlich zu einer Regierungsübernahme käme, welche Rolle spielen würde?
Das ist ein sehr enger Vertrauter vom Spitzenkandidat Ulrich Siegmund und er wird als Leiter der Staatskanzlei gehandelt. Also okay. Siegmund und Reichert treten wirklich seit Monaten zusammen auf, sprechen sich eng ab an allen Fragen. Ein anderer möglicher Leiter der Staatskanzlei ist Patrick Haar. Das ist auch ein enger Vertrauter von Ulrich Siegmund. Über den sprechen wir vielleicht gleich noch. Der war lange aktiv oder der war aktiv in der Heimattreuen Deutschen Jugend, einer Neonazi-Organisation, die 2009 verboten
wurde. HDJ, ne? Und genau. Das klingt nicht zufällig so ähnlich wie HJ. Das soll.
Die haben sich in der Tradition der Hitlerjugend gesehen, genau. Wollten Kinder und Jugendliche erziehen nach nationalsozialistischen Idealen. Also da gab es Rassekundeschulungen, so hieß es da. Da ging es um Blutreinheit und vier von diesen Aktivisten, die da teilweise Führungsfunktionen hatten in dieser heimattreuen deutschen Jugend, übrigens nicht als Jugendliche, sondern bis sie, einer war 27, einer war 32, als es geendet hat, die arbeiten heute in Siegmunds Fraktion, sind teilweise enge Vertraute von Siegmund, werden eben auch gehandelt für hochrangige Funktionen in der AfD-Regierung und distanzieren sich bis heute nicht von dieser Vergangenheit. Und
Patrick K. haben Sie gerade genannt. Laurenz Notdurft ist einer davon.
Laurenz Notdurft ist der Justiziar der AfD-Fraktion in Sachsen-Anhalt und hat auch Funktionen in der AfD, ist da Mitglied im Landesschiedsgericht. Der war zweiter Bundesführer dieser Neonazi-Organisation, die eben Kinder zu diesen nationalsozialistischen Idealen erziehen wollte. Das kann man sich anschauen, was der damals so geschrieben hat. Das haben wir aufgeschrieben. Vor ungefähr 20 Jahren hat er beispielsweise einer BDM-Untergau-Führerin die goldene Ehrennadel der heimattreuen deutschen Jugend verliehen, also einer NS-Funktionärin, und hat dann gesagt, wir Jungen müssen danach trachten, auch entscheidende Positionen zu besetzen. Und genau da ist er jetzt eben dabei. Er wird gehandelt als Justizstaatssekretär, sollte die AfD tatsächlich regieren in Sachsen-Anhalt. Es gibt eben auch noch andere. Und ein letzter Satz dazu. Interessant ist, wenn man Siegmund danach fragt, distanziert er sich nicht, sondern sagt, es seien hervorragende Leute und es sei ihm egal, was diese Leute vor 20, 25 Jahren gemacht haben. Und wenn man die Personen danach fragt, dann sagen sie, sie seien mit sich im Reinen und hätten sich nichts vorzuwerfen. Also lassen da keine Distanzierung erkennen zu diesen Aktivitäten dieser Neonazi-Organisation.
Es wird heruntergespielt, so nach dem Motto, ist doch egal, was vor 20 Jahren mal in irgendeinem Zeltlager war. Ich finde ja in dem Zusammenhang, und deswegen finde ich Ihre Recherchen immer so gut, Sprache ist ja so wahnsinnig verräterisch. Wenn man dann liest von Zeltlagern für kleine Kinder in vom Reich abgetrennten Gebieten.
So heißt es da sozusagen.
Über sowas stolpert man da natürlich, weil man sich fragt, okay, warte mal, stellt da jetzt jemand die Ostgrenze Deutschlands in Frage?
Genau, die Oder-Neiße-Linie wird da klar in Frage gestellt. Die ehemaligen deutschen Ostgebiete werden da sozusagen zu Deutschland gezählt. Und so ist es übrigens auch in Teilen der Generation Deutschland, also der AfD-Jugendorganisation. Da sieht man, dass ganz viele in Burschenschaften aktiv sind, in rechtsextremen Burschenschaften. Die gehören im Dachverband ein, der nennt sich Deutsche Burschenschaft. Und da heißt es in den Handbüchern, die bis heute gültig sind, unter Deutschland endet nicht bei den Staatsgrenzen, sondern Deutschland ist alle Gebiete, die in Mitteleuropa von Deutschen bewohnt werden. Und damit sind dann eben auch die ehemaligen deutschen Ostgebiete genannt. Da ist dann von der deutschen Volksgemeinschaft die Rede, dass die deutsche Staatsbürgerschaft nicht reichen würde, wenn man da Mitglied werden will, sondern es müssen beide die Eltern müssen beide auch deutsch sein und am besten noch die Großeltern und Urgroßeltern auch. Und Mitglieder in diesen rechtsextremen Burschenschaften übernehmen jetzt eben die Funktionen in der Generation Deutschland, werden da in Landesvorstände und in Bundesvorstände gewählt und haben sich jetzt eben zu ihrem zweiten Bundeskongress getroffen.
Und wichtig, das mal vorauszuschicken, mal zu verstehen, in welchem Kontext wir uns da bewegen. Und dann kommt jemand wie Martin Reichert und sagt Folgendes. Und auch hier ist Sprache das Stichwort. Schauen Sie mal.
Vater Staat ist in Deutschland kein weise waltender, liebevoller alter Herr mehr. Er ist heute leider ein nach Dop stinkender, fauler Assi, der sein Geld für Nichtstun von der Friedrich-Ebert-Stiftung bekommt und regelmäßig mit seinen Freunden vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu saufen und die Internationale zu leihen, liebe Freunde. Damit machen wir Schluss! Muttersprache ist heute ein aufgedunsenes, intersektional-feministisches Flittchen, das sich selbst mit den Worten fotzig und atzig charakterisiert. Ihre grünen Haare sind stets zerzaust und der rote Lippenstift ist verschmiert, weil Vater Staat sie dreimal täglich durchgendert. Wir werden der verlotterten deutschen Linken das Sorgerecht für Deutschland entziehen.
Sowas wird bejubelt, ja?
Und die, da gab es mit dem größten Jubel bei diesen ja sehr vulgären und auch frauenfeindlichen Beschimpfungen.
Ach, unvorstellbar. Ja.
Und Ulrich Siegmund ist dann auch noch aufgetreten, der Spitzenkandidat der AfD in Sachsen-Anhalt, der möglicherweise Ministerpräsident werden könnte, und hat dann explizit diese Rede von Martin Reichert gelobt, hat gesagt, er hätte sich da sehr deutlich ausgedrückt und kam dann aber ansonsten mit einer ja weitestgehend unpolitischen Rede. Er ist ja sozusagen das freundliche Gesicht hinter diesem radikalen Programm und diesen radikalen...
Was ich tatsächlich sehr ironisch finde, ist, wollen die nicht die Beleidigung des deutschen Staates unter Strafe stellen?
Das ist auch Teil tatsächlich des Wahlprogramms.
Das meine ich doch. Genau. Ist das eine Beleidigung des deutschen Staates, die wir da gerade gehört haben?
Das würde ich mal sagen.
Das wäre das also in dieser neuen Welt justiziabel?
Vermutlich.
Ist doch Wahnsinn, so zu reden.
Reichert ist in der AfD tatsächlich genau dafür bekannt, für diese radikalen Reden, und will an diesem Image offenbar auch weiter da gerecht werden und weiß natürlich auch, welches Publikum er da vor sich hat. Sie haben es in der Anmoderation gesagt, Herr Lanz, dass es in der Generation Deutschland nicht so etwas wie einen innerparteilich gemäßigten Flügelströmung geben würde, sondern da finden sich wirklich die zusammen, die so besonders radikal auftreten und eher die Gemäßigten bekämpfen und aus der Partei herausdrängen und dabei auch Erfolg.
Und für den Fall, dass Ulrich Siegmund Ministerpräsident wird, steht dieser Mann dann eng an seiner Seite, in der Staatskanzlei dann.
Genau, er wird eben zusammen mit Patrick Haar, die beiden werden als Leiter der Staatskanzlei gehandelt, also entweder der ehemalige Aktivist der heimattreuen deutschen Jugend, der Neonazi-Organisation, oder Martin Reichert, der Landesvorsitzende, von dem wir diese Rede gerade gehört haben.
Und Ulrich Siegmund hat sich auch bei anderer Gelegenheit eingelassen zur CDU. Das ist ebenfalls sehr interessant. Hat ein Szenario entwickelt, das wir uns, glaube ich, mal anschauen sollten, um danach mit Herrn Wildberger mal darüber zu reden, was das eigentlich bedeutet.
Das erste Szenario ist, wir werden diese Wahl knapp nicht schaffen. Was würde dann passieren? Diese Frage habe ich auch schon sehr oft beantwortet und sie stimmt mich sehr motiviert und optimistisch, dass ich sage, wir hätten die erste Blutwurst-Koalition in Deutschland, die erste Zusammenarbeit zwischen einer CDU und den Linken. Ich bin 100% überzeugt, dass das der Anfang einer neuen Zeit in allen anderen deutschen Bundesländern und auch auf Bundesebene wäre, diese Deutschland-Abschafferpartei CDU endlich vor die Frage zu stellen, wohin wollt ihr eigentlich weitergehen? Wollt ihr noch weiter nach links gehen? Wollt ihr diesen Weg weitergehen? Und dass es diese Partei natürlich über kurz oder lang zerreißen würde und auch in Berlin eine entsprechende Frage gestellt werden würde. Und warum bin ich so optimistisch? Dann würde es halt solidarisch woanders klappen. Dann klappt es halt bald in Thüringen. Dann klappt es in Brandenburg. Dann klappt es in Sachsen, in Mecklenburg-Vorpommern. Dann klappt es in Baden-Württemberg, in Rheinland-Pfalz. Es klappt überall in Deutschland.
Das heißt, Herr Schindler, die gehen davon aus, dass es die CDU zerreißt.
Ja, und
die CDU ist auch der Hauptgegner der AfD.
Die CDU ist der Hauptgegner der AfD und tatsächlich ist ja da auch etwas dran, dass wenn es keine AfD-Beteiligung an der Regierung geben sollte, dann müssten CDU und Linke in irgendeiner Weise zusammenarbeiten.
Warum das, müssten sie das?
Um eine andere Regierung zu ermöglichen, andere Mehrheit zu
haben. Warum wird so eine Ansage und dann auch ein solches Wahlergebnis, das ist die Frage, die mir noch nie jemand beantwortet hat, warum muss dann die CDU, und ich bin weit davon entfernt, jetzt sozusagen der Pressesprecher der CDU zu sein, aber warum muss dann die CDU die staatspolitische Verantwortung übernehmen, wenn Leute wie Ulrich Siegmund sagen, wir koalieren genau mit niemandem, noch nicht mal mit der CDU? Das heißt, die Frage nach der CDU stellt sich für ihn offensichtlich gar nicht. Er sagt alles oder nichts. Und wenn es dafür nicht reicht, was passieren kann, dann muss die CDU einspringen und muss sie fragen lassen, warum macht die es jetzt nicht endlich mit der Linkspartei? Aber die CDU kann doch für sich selber definieren, was sie möchte und was sie nicht möchte. Und wenn die CDU als eigenständige Partei sagt, Wir haben weder eine Nähe zur Linkspartei aus guten Gründen und auch keine Nähe zur AfD aus ebenfalls mindestens genauso guten Gründen, dann ist das eine Entscheidung der CDU. Und da muss man umgehen in irgendeiner Form mit diesem Wahlergebnis. Aber warum ist das das Problem der CDU?
Das ist völlig richtig. Ich meinte erstmal sozusagen, um rechnerisch eine Regierungsmehrheit zu ermöglichen, bräuchte es dann eine Zusammenarbeit mit CDU und Linke. Und das wird natürlich schwierig. Und da wollen auch viele in der CDU, gerade auch in Sachsen-Anhalt, nicht mitgehen. Da gibt es ja tatsächlich wenig inhaltliche Überschneidung.
Ja, aber es ist doch auch legitim zu sagen, machen wir nicht.
Klar, es ist legitim, das kann ja die CDU entscheiden. In der AfD bundesweit gibt es übrigens viele, die sagen, es wäre für die AfD besser, wenn die AfD in Sachsen-Anhalt knapp an der absoluten Mehrheit scheitern würde. Da ist man sich auch sicher, es würde die CDU zerreißen.
Genau.
Dann würde es nach 1-2 Jahren Neuwahlen geben und dann hätte man auf jeden Fall die absolute Mehrheit. Und vor allem schielt man natürlich auch auf die Bundesebene und hofft da, dass es Neuwahlen geben würde. Jetzt sehen wir die AfD gerade mit großem Abstand auf Platz 1, selbst bundesweit vor der CDU.
Herr Bildberger, wie diskutieren Sie das in der Bundesregierung? Und wo stehen Sie da? Müsste man aus staatspolitischer Verantwortung notfalls sagen, naja gut, um dann irgendwann das Land nicht komplett handlungsunfähig zu machen, dann notfalls eben mit Tolerierung, Stimmen, was auch immer, der Linkspartei? Oder sind Sie da klar und sagen, nein, wir wollen weder das eine noch das andere?
Also Herr Lanz, ich stehe jetzt immer noch unter dem Eindruck dessen, was wir jetzt gerade gehört haben.
Ja, krass.
Und ich will nochmal betonen, das ist doch nicht ein Problem der CDU. Das ist ein Auftrag für alle Menschen, die Demokratie erhalten wollen, die unser Wertesystem erhalten wollen, jetzt aufzustehen und sicherzustellen, dass das passiert. Das ist ein gesamtgesellschaftlicher Auftrag für mich. Und ich möchte Ihnen mal sagen, Sprache ist nicht nur ein Verräter, ich kann Sprache kaschieren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass in der heutigen Zeit, dass in Deutschland dieses Gedankengut, was uns ins Abgrund geführt hat. Und ich werde nichts dergleichen tun als Bundesminister 5 Tage vor einer Wahl heute in eine Wahlarithmetik. Es geht um viel mehr. Und wir sollten uns über Inhalte diskutieren. Wir reden leider zu viel nur über AfD. Lassen Sie uns bitte auch über die Menschen sprechen, die sich von der Politik enttäuscht fühlen, abgehängt fühlen. Und die Kernfrage wird doch sein, wie erreichen wir diese Menschen und gewinnen das Vertrauen zurück? Das ist die Kernfrage. Und ich kann Ihnen nur sagen, auch wenn das jetzt hier nur in der Sendung, wenn ich das ausreden darf, ich verstehe die Enttäuschung und ich kann auch den Frust nachvollziehen. Ich kann auch nachvollziehen, ich komme aus dem Westen, aber dass Ostbiografien anders waren, dass das Leben härter anders war, das verstehe ich. Und wir müssen aber die Menschen trotzdem zurückgewinnen. Aber was ich jedem Einzelnen sagen kann, das ist nicht die Antwort. Das ist nicht die Antwort. Und die Wahrheit ist, wir haben so viele Krisen, es ist so viel mehr auf dem Weg. Und es braucht etwas länger. Aber ich bin kampfeslustig und überzeugt, dass das gelingt. Das ist ein Prozess. Das kann nicht die Antwort sein. Und gleichzeitig müssen wir, egal was kommt, müssen wir uns alle ehrlich die Frage stellen, wie gewinnen wir das Vertrauen zurück und kriegen das übersetzt, was wir auf den Weg bringen? Die Negativerzählung, die ist so einfach. Die muss auch nicht liefern. Das ist ein selbstverstärkender Effekt. Aber dieses Land kann auch so viel mehr. Und ich kann nur hoffen und ich wünsche da allen Beteiligten die Kraft und viel Erfolg, dass es doch gelingt. Aber wir müssen die Menschen zurückgewinnen.
Wie geht denn Ihre Analyse, Herr Schindler, und auch an Sie, Frau Jacke, die Frage, warum glaubt diese Erzählung keiner mehr?
Also erstmal ist es ja so, dass auch die AfD verstanden hat, dass es nicht mehr nur diese Negativerzählung geben darf.
Genau.
Ulrich Siegmund macht es ja ganz anders und beschreibt da irgendwie positive Versionen und tritt da irgendwie dauerlächelnd auf und als Optimist sozusagen und
spielt
verspricht,
mit DDR,
mit uns ändert sich alles, wenn ihr uns wählt, dann können wir alles zurückdrehen, dann holen wir unser Land zurück, so sagt es ja Siegmund immer wieder. Mhm. Das heißt, auch in der AfD sozusagen weiß man, wie man da auch erfolgreich sozusagen auch mit so einer, ja, aus ihrer Sicht positiven Vision eben sein kann. Aber man muss eben natürlich auch klar machen, dass Siegmund da eben auch, ihm gelingt es eben, dieses radikale Wahlprogramm, Sie haben es eben angesprochen, Herr Lanz, eben ästhetisch sozusagen zu entschärfen. Also er spricht ja irgendwie nur über Heimat, Romantik und Familienbilder. Und im Wahlprogramm heißt es dann, Kinder von Asylbewerber müssten nur noch in Sonderklassen unterrichtet werden und behinderte Kinder würden den Unterrichtsfortgang lähmen. Homosexualität wird da irgendwie als sexuelle Abweichung bezeichnet. Und
das kann auch weitergehen, dass das Absterben Agitation des deutschen Volkskörpers soll erforscht und untersucht werden.
Genau, so heißt es da eben. Und die Erinnerungskultur an den Nationalsozialismus wird als Perpetuierung einer Neurose bezeichnet. Ja. Also solche Formulierungen findet man da gegen die sogenannte Willkommenspropaganda. Es müsse nur noch eine Verabschiedungskultur geben. Und Ukrainer dürften nicht mehr anerkannt werden als Flüchtlinge, sondern müssten Zuflucht in der Westukraine finden. All das findet man in diesem Wahlprogramm. Darüber spricht Siegmund in den letzten Wochen sehr wenig. Ich habe ihn auch noch mal gestern Abend erlebt im Wahlkampf. Er hält da nahezu unpolitische Reden mit Phrasen, die aber sehr gut ankommen. Er wird da wirklich bejubelt wie ein Popstar.
Wofür? Für welche Phrase wird man dann bejubelt?
Naja, zum Beispiel dieses "Wir holen unser Land zurück". Aber ansonsten schwört er eben darauf ein, auf die letzten Tage, und sagt, jetzt können wir Geschichte schreiben. Ganz Deutschland, ganz Europa schaut auf uns, auf Sachsen-Anhalt.
Herr Dünnhoff, das ist dieser identitätspolitische Zeug, sagen wir es einfach mal, ja, dass der immer so kommt. Wir holen uns unser Land zurück. Brexit, let's take back control. America great again, dieses ganze Zeug. Aber sagt er zum Beispiel bei diesen Veranstaltungen irgendein Wort über die Chemieindustrie in Sachsen-Anhalt?
Habe ich jetzt bislang nicht gehört, würde ich jetzt aber auch nicht ausschließen, dass er auch über solche Themen natürlich
aber
spricht.
Aber ist das ein echtes Thema für die AfD, die Frage, wie kriegen wir diesen ganz essentiellen Teil der Wirtschaft in Sachsen-Anhalt wieder flott? Weil darum geht's ja. Und die stehen weltweit in einem Wettbewerb, die haben hohe Energiepreise. Das wäre dann die zweite Frage. Wie löst du das mit den hohen Energiepreisen?
Das sind schon Themen, die AfD immer wieder thematisiert, die Siegmund auch thematisiert.
Aber was ist denn die Antwort darauf?
Die strukturschwache Regionen natürlich, Energiepolitik, aber auch Migration sozusagen. Und da ist es ja tatsächlich so, dass ganz viele Bürger vertrauen den etablierten Parteien nicht mehr.
Das ist auch alles geschenkt. Aber nochmal, was ist die Antwort der AfD auf diese drei simplen Fragen? Wenn du sagst, wie geht's heute mit der Chemie? Das ist die Schlüsselindustrie in Sachsen-Anhalt. Wie löst du das mit der Energie? Ich habe ihn neulich gesehen, da stand er neben einem Bäcker und sagte, ihr tut euch wahnsinnig schwer mit den hohen Energiepreisen. Aber er hat die Antwort, wie er das mit den hohen Energiepreisen lösen will, tunlichst vermieden. Wir haben hier in der Sendung Ähnliches erlebt. Redet er darüber über Lösungen? Sagt er, ich meine, Gas aus Russland,
die Antwort der AfD
kann es ja kurzfristig nicht sein. Das geht
wieder
ja
eine Kooperation mit Russland, um günstiges Gas, günstige Energie aus Russland zu bekommen. Die Forderung, die Nord Stream Pipeline wieder aufzubauen. Das ist schon etwas, was die AfD auch stark besetzt, auch in den Wahlkämpfen in Sachsen-Anhalt und auch in Mecklenburg-Vorpommern.
Und was ist mit Chemie? Was ist mit der Frage, was die chemische Industrie in Sachsen-Anhalt demnächst macht?
Das ist auch immer wieder ein Thema, das im AfD-Wahlkampf auf jeden Fall vorkommt. Also auch der Rückgang sozusagen in strukturschwachen Regionen, auch die Sorge vor der Verschlechterung der eigenen wirtschaftlichen Situation ist etwas, was die AfD da immer wieder auch bespielt und natürlich dann auch eine Vereinfachung sozusagen von dann auch komplexen Fragen. So,
und der dritte Punkt in dem Zusammenhang, die Frage der Facharbeiter. Woher kommen die Leute? Dennis Holoch, Brandenburg, ne, hat auf diesem Kongress, den wir gerade gesehen haben, gesagt, Deutschland braucht keine 80 Millionen, es kann auch mit 60 Millionen leben. Das klingt total trivial und total einfach und total simpel. Was er verschweigt ist, das werden andere 60 Millionen sein als in den 60er Jahren. Ganz andere 60 Millionen. Das werden sklerotische 60 Millionen sein. Wird über solche Widersprüchlichkeiten irgendwie geredet? Wer stellt diese Leute inhaltlich?
Man hat vor allem diese Zahl genau von 60 Millionen schon immer mal wieder aus der AfD gehört. Björn Höcke hat auch schon von 60 Millionen gesprochen, auch andere Funktionäre. Und Dennis Holoch, den Sie gerade genannt haben, der ist ja Mitglied im Bundesvorstand der AfD. Das hat er jetzt auf dem Bundeskongress auch gesagt. Der Jugendorganisation hat das aber in Zusammenhang mit dem demografischen Wandel gestellt und sagte, wir brauchen gar keine neuen Lehrer und neuen Schulen und Kitas und hat dann diese Zahl genannt.
Ja, das stimmt auch, weil die Leute werden dann so alt sein, dass wir tatsächlich keine neuen Lehrer und auch keine Schüler mehr brauchen.
Gleichzeitig wird dann aber eben gefordert auf dem gleichen Kongress, Millionen müssten abgeschoben werden. Und natürlich kann man auch in diesem Zusammenhang zumindest eine solche Zahl verstehen. Er hat sie nicht in diesem Zusammenhang genannt, aber wenn man sich zum Beispiel anschaut, dass in Deutschland etwa 25 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund leben, darunter auch viele Millionen deutsche Staatsbürger, dann passt das ja ganz gut zusammen, zumindest zu dieser Zahl 60 Millionen. Damit sage ich nicht, dass Holoch gesagt
hat, man muss jetzt 25 Millionen
abschieben. Ja, aber zumindest wird das sozusagen gleichzeitig auf der gleichen Veranstaltung gefordert. Millionen müssten das Land verlassen.
Okay. Aber nochmal, angenommen, diese Millionen verlassen das Land, dann bleiben zurück 60 sehr alte Millionen. Das ist das, was du dann irgendwann hast. Wenn man sich anschaut, die Zahl der Jugendlichen zwischen 17 und 24 in Sachsen-Anhalt ist bei noch nicht mal 9.
Die AfD würde dazu sagen, dass es natürlich eine aktivierende Familienpolitik bräuchte. Es wird dann so etwas wie ein Begrüßungsgeld für Babys mit deutscher Staatsbürgerschaft. So etwas steht dann im Wahlprogramm und so weiter. Also das wäre die Antwort der AfD sozusagen, zu sagen,
wir müssen verfassungswidrig, kann man dann einfach nur sagen.
Wird, wenn man da noch Staatsangehörigkeit unterscheidet, wäre das sehr wahrscheinlich zumindest verfassungsrechtlich sehr schwierig umsetzbar. Ja.
Okay. Gut. So viel Apokalypse für heute. Danke ganz herzlich, Herr Wildberger. Wir sehen uns bald, um über die Frage, wie verändert KI Arbeitsplätze. Wir haben uns heute ein bisschen länger mit den Drohnen beschäftigt. Das, glaube ich, heute der Aktualität geschuldet war und auch wichtig war. Und mit diesem Wahlprogramm in Sachsen-Anhalt. Danke Ihnen allen ganz herzlich. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update. Wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.